Okay. Der Paulus, der schreibt uns im 2. Korinther 4,13, da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Also der Paulus spricht hier von einem Geist des Glaubens, den wir haben. Und das ist eine ganz interessante Aussage, weil wir sind ja im Geist wiedergeboren, und zwar durch Glauben. Und deshalb haben wir einen Geist des Glaubens. Oder sollten wir zumindest haben, nicht einen Geist des Zweifels, des Unglaubens und Sonstiges. Aber der wiedergeborene Geist in uns ist ein Geist des Glaubens. Also ein menschlicher Geist, das ist jetzt nicht der Heilige Geist, sondern es ist dein und mein Geist. Und das ist ein Geist des Glaubens. Und ich denke auch ein Geist der Gnade, den wir haben. Und es ist wichtig für uns zu wissen, wenn die Zweifel und die Bedenken und so weiter laut schreien, dann wir wissen, wir haben aber einen Geist des Glaubens in uns und wir müssen uns wieder auf den fixieren, damit der Glaube dann auch wieder die Oberhand bekommt. Und dieser Geist des Glaubens lebt aus einer beständigen Gemeinschaft mit dem Vater und natürlich auch mit dem Wort Gottes, weil das Wort Gottes ist Nahrung für diesen Geist des Glaubens. Aber angefangen hat sein Glaube mit der neuen Geburt. Da hat Gott praktisch ein Wunder in deinem Geist gewirkt, hat deinen Geist wieder lebendig gemacht, wiedergeboren, gezeugt mit seinem Wort, mit seinem Evangelium. Eine Berührung Gottes oder eine Berührung Jesu hat den Geist in dir praktisch gesagt, wieder erneuert und wieder zum Leben erweckt, wiedergeboren. Und seitdem ist auch Glaube in dir. Ja, eine Gabe von Gott ist ein Grundglaube, sage ich jetzt mal. Grundglaube ist in dir. Und diesen Grundglauben sollen wir entdecken und sollen wir aufbauen, zur Reife bringen und trainieren, könnte man sagen. Nicht so, wie es bei vielen Gläubigen passiert ist, dass er wieder eingeschlafen ist oder religiös übertüncht wurde, das wäre ganz schlecht. Dann kommt er nicht zum Tragen. Und es gibt Situationen, da gibt es sonst nichts mehr, als wie durch Glauben Siege zu erringen, durch Glauben durch die Schwierigkeiten durchzugehen. Also wir sollen uns diesen Geist des Glaubens erhalten und nicht einschlafen lassen und dann schon gar nicht religiös übertünchen lassen. Das ist das ganz Gemeine, weil wenn er übertüncht ist, dann merkt man es oft gar nicht so, dann werden so die religiösen Floskeln trotzdem noch so gesagt, ob stimmen oder nicht, ist dann mal dahingestellt. Aber das Echte vom Geist heraus, das was eigentlich Kraft hervorbringt, ist dann abgeschirmt und zugedeckt. Also wahre Gläubige, die einen Geist des Glaubens auch leben, die sind die von ihrem Glauben reden, die von Jesus begeistert sind, die vom Evangelium der Gnade begeistert sind, die von dem Zeugnis geben, was Jesus getan hat in ihrem Leben, die sich dazu bekennen, die Wahrheiten von Gottes Wort, die Verheißungen einfach für bare Münze nehmen, die auf Gott vertrauen und auf seine Treue zu seinem Wort. Das sind die, die sich dem Evangelium nicht schämen, sondern sie sind Zeugen des Evangeliums und damit Zeugen Jesu Christi. Also wir sind nicht Zeugen Jehovas, sondern wir sind Zeugen Jesu Christi, weil wir ihn bezeugen und sein wunderbares Evangelium. Und an dem erkennt man, ob jemand diesen Geist des Glaubens trainiert hat, freigesetzt hat oder ob er religiös zugemüllt wurde. Der Teufel versucht natürlich, die Christen einzuschüchtern und damit mundtot zu machen, aber das soll man uns nicht gefallen lassen. Wir sollen Zeuge Jesu Christi sein, so wie es einfach dann passt bei jeder Gelegenheit. Wir müssen aber auch unterscheiden zwischen einem echten Glauben und einer gedanklichen, verstandesmäßigen Zustimmung. Das ist eine gemeine, hinterhältige Taktik und da hängen viele Christen fest, dass sie zwar dem allem, was gesagt wird, was in der Bibel steht, was gelehrt wird, dass sie dem zustimmen, aber es ist noch nicht zum echten Glauben gekommen. Die Zustimmung ist richtig und ist gut, aber es ist noch nicht der Herzensglaube. Und dann kommen auch die Ergebnisse nicht hervor, die der Glaube eigentlich bringen müsste. Und die verstandesmäßig zustimmen, die sagen eigentlich in sich, wahrscheinlich wird man es oft nicht zugeben, es müsste eigentlich so sein, weil es so in der Bibel steht, und stimmt denen zu, aber, das ist das Blöde, aber ich verstehe nicht, warum es nicht so ist. Das ist der Zweifel, der dann der Partner dazu ist. Und der Glaube, der wirklich im Herzen ist, der Geist des Glaubens, der sagt anders. Der sagt, es ist so, wie wenn es abgeschlossene Tatsache ist. Aber weil Gott es sagt. So, es ist so, weil Gott es sagt. Und nicht, es müsste eigentlich so sein, sondern es ist so. Das ist der nächste Schritt. Und das ist der große, feine Unterschied des Ganzen. Also bleib nicht stehen bei der verstandesmäßigen Zustimmung. Das ist nicht verkehrt, aber das ist noch nicht das Ziel der ganzen Sache. Ich habe jetzt einmal aus dem 4. Mose, Kapitel 13, ein Beispiel, ich lese es dann vor, wie der Glaube aussieht und wie er vielleicht auch nicht aussieht. Die Israeliten hatten ja von Gott den Auftrag, ihr Land einzunehmen, das er ihnen versprochen hatte. Und da gab es die beiden Kundschafter, Josua und Kaleb, und noch 10 andere. Und sie gingen aus, um dieses Land erst einmal auszukundschaften. Da lese ich jetzt einmal vor, ab Vers 17. Und Mose sandte diese 12 Kundschafter, praktisch von jedem Stamm einer, in das Land Kanaan, um es auszukundschaften, und sagte zu ihnen, zieht hier hinauf an der Südseite und steigt auf das Gebirge und seht das Land an, wie es beschaffen ist und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, ob es gering oder zahlreich ist. Und wie das Land ist, in dem es wohnt, ob es gut oder schlecht ist, und wie die Städte sind, in denen es wohnt, ob es in Lagern oder in Festungen wohnt, und wie das Land ist, ob es fett oder mager ist, ob Bäume darin sind oder nicht, und seid mutig und nehmt etwas von der Frucht des Landes. Die Tage aber waren die Tage der ersten Trauben. Und sie zogen hinauf und kundschafteten das Land aus, von der Wüste Zin bis Rehob, von wo man nach Hamat geht. Und sie zogen an der Südseite hinauf und kamen bis Hebron, und dort waren Ahiman, Sheshai und Talmai, die Söhne Enaks. Hebron aber war 7 Jahre vor Zoan in Ägypten erbaut worden. Und sie kamen bis in das Tal Eschkol und schnitten dort eine Weinranke mit nur einer Traube ab und trugen sie zu zweit an einer Stange, auch Granatäpfel und Feigen. Diesen Ort nannte man Tal Eschkol wegen der Traube, die die Söhne Israel dort abgeschnitten hatten. Und sie kehrten am Ende von 40 Tagen von der Erkundung des Landes zurück. Also, sie haben sich das Land angeschaut und sie haben festgestellt, die Trauben sind so groß, dass man es gar nicht allein tragen kann. Da braucht man eine Stange, hinten und vorne einen Mann. So große Trauben gibt es da, also ein gutes Land, haben sie festgestellt. Und dann kamen sie, lese ich mal weiter, sie gingen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in die Wüste Paran nach Kadesh, und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über, und das ist seine Frucht. Also dieses und wirklich, das zeigt ja schon mal von ein bisschen den Zweifel, den sie vorher hatten, ob es dann wirklich so ist, weil wenn es zuerst Gott sagt, das ist ein Land, wo Milch und Honig fließt, ja, kann sein oder auch nicht, so ungefähr, das ist schon ein Stück Zweifel. Und dann haben sie festgestellt, ja wirklich, es ist tatsächlich so ein Land. Hätte man nicht geglaubt, dass es so ist, so ungefähr. Das hätte nicht geglaubt. Also Angst und Zweifel war schon ein bisschen so im Nacken gesessen. Aber dann sagten sie ein Wort, allerdings. Ja, das ist dieser Ja-Aber-Glaube, nenne ich den immer. Allerdings geht's weiter. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Land des Südens, und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge, und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Ja, allerdings, jetzt sind die Zweifel schon ein bisschen lauter geworden. Die Söhne Enaks, die Söhne vom Riesen. Oh, da wird's, das Volk ist stark, da wird's schwierig für uns, war die Quintessenz des Ganzen. Dann kam der Kaleb und der Josua, die hatten ein bisschen eine andere Vorstellung, eine andere Glaubenssicht. Und dann sagte der Kaleb, und er beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte, und sagte, Lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Der hat eine Glaubensaussage gemacht. Lasst uns hinaufziehen und es in Besitz nehmen. Wir werden es gewiss bezwingen. Wir werden siegen, weil Gott ist mit uns. Weil Gott gesagt hat, dass wir das Land einnehmen sollen. Und wenn er uns den Auftrag gibt, dann werden wir das auch schaffen. Nachdem Kaleb das sagte, wurde der Unglaube und die Angst der anderen erst so richtig lautstark. Da heißt es, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Angst machte sich breit. Ja, wir können nicht, das geht nicht, das ist unmöglich. Die sind doch viel stärker. Die Söhne vom Enak, die Riesen sind da und die sind zu viel und bla 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 bla. Also so ungefähr, was nützt uns da unser Gott? Die sind einfach stärker. Es ist für uns unmöglich, die zu bezwingen. Und dann kommt noch die Gerüchteküche hinzu. Kennt ihr die Gerüchteküche, die Zweifels... Gerüchteküche, die der Satan dann immer so gleich ganz lautstark hervorbringt. Da heißt es hier, und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Und auch haben wir dort Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Jetzt ist dies aufgebauscht worden. Jetzt ist erst so richtig die Gerüchteküche gekocht worden. Die Leute dort, die sind Kannibalen, die fressen ihre Leute selber. Und lauter große Leute und lauter starke Leute und Riesen sind da. Und wir sind so klein, wie Heuschrecken sind wir im Vergleich zu denen. Also das ist dann eigentlich nicht mehr die Wahrheit gewesen, aber so wird dann das aufgebauscht. Wir sind wie Heuschrecken in ihren Augen und in unseren Augen, ja, wir haben es auch so gesehen, so ungefähr. Und dann entstand ein Geschrei, ein Klagen, ein Weinen und ein Murren. Und das heißt, die Israeliten waren unterm Strich am Boden zerstört. Ich lese mal nochmal weiter. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jeder Nacht. Also haben sie schon mal geweint. Und alle Söhne Israels murrten gegen Mose und gegen Aaron, und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch besser im Land Ägypten gestorben, oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? Wozu bringt der Herr uns in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen, und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden, wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren. Und das alles, nachdem sie ein paar Tage oder Wochen vorher durch Gottes mächtige Wunder aus Ägypten herausgeholt worden sind. Also das ist fast unglaublich, wie schnell dass solche Leute, solche Zweifler, die nicht den Geist des Glaubens haben, die Großtaten Gottes vergessen können. Also sie murrten sofort und das ist ganz schlimm, wenn sie sagen, wären wir doch in Ägypten gestorben oder in der Wüste gestorben, als wie wenn wir jetzt da draufziehen müssten in dieses Land, da ungefähr, das uns versprochen ist, aber wir nicht einnehmen können. Es ist schon übel, was die Israeliten da an den Tag gelegt haben. Ausgenommen Josua und Kaleb, die haben auf Gott vertraut und die hat das Ganze natürlich furchtbar aufgeregt und geärgert, sodass sie ihre Kleider zerrissen, heißt es dann weiter. Und sie sagten, das Land, das wir durchzogen haben, es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Ein super gutes Land. Der Herr hat uns ein tolles Land verheißen. Das heißt doch, das gelobte Land, das gesegnete Land. Und das war ihre Aussage nochmal. Und dann sagen sie weiter, wenn der Herr Gefallen an uns hat oder mit uns ist, so wird er uns in dieses Land bringen und er wird es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet noch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Das ist Aussage des Glaubens von Josua und Kaleb. Also regt euch nicht auf, zweifelt nicht am Herrn, sondern nicht die werden uns fressen, sondern wir werden sie bezwingen, unser Brot werden sie sein. Und er sagt hier etwas ganz Wichtiges. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Was heißt es jetzt? Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Ihr Schutzgeist, Ja, die Bibel spricht ja von einem Weltbeherrscher oder von den Weltbeherrschern der Finsternis. Es sind dann diese Geister, die bestimmte Regionen, Gebiete oder Länder beherrschen. Und wenn Gott diesen Schutzgeist, diesen Weltbeherrscher der Finsternis beseitigt, dann ist er weg. Dann sind sie schwach. Alles hat geistliche Ursachen. Und wenn jetzt dieser Schutzgeist, der ihnen Kraft gegeben hat vorher, wenn der besiegt ist, weggetan ist, dann ist es kein Problem, dieses Land einzunehmen. Das ist ein Geheimnis, das müssen wir wissen. Wenn der Schutzgeist weg ist, dann können ganze Gebiete zum Beispiel für das Evangelium gewonnen werden, der ihnen vorher die Augen verblendet hat, dass sie dieses wunderbare Evangelium nicht sehen können jetzt in unserer Zeit. Ja, wir müssen jetzt nicht mehr Krieg führen und Länder im Krieg einnehmen in erster Linie, aber das ist heute nicht das Thema. Auf jeden Fall, wenn der Herr eine Sache zusagt, dann muss der Geist der Finsternis zurückweichen, damit der Plan und der Wille Gottes geschehen kann. Und wenn dieser Schutzgeist weg ist, dann geschieht Gottes Plan und nicht Satans Plan. Und weil diese Israeliten da so furchtbar gezweifelt haben, könnt ihr selber mal nachlesen, 4. Mose 14, da wollte Gott sein Volk eigentlich vernichten. Gott hat Schnauze voll gehabt mit den Israeliten. Nur das Gebet des Mose hat ihn umgestimmt und er hat ihnen wieder vergeben. Ja, das war ihr Glück, dass Mose dann so gnädig war und hat, oder besser gesagt, Gott so gnädig war und hat sich von Mose dann wieder versöhnlich stimmen lassen. Aber das gelobte Land durfte diese Generation, diese Ungläubigen, nicht sehen. Sie durften nicht mehr hineinziehen. Deshalb sind sie ja dann 40 Jahre durch die Wüste gezogen. Er sagt hier, jedoch, so wahr ich lebe und von der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt werden wird, all die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun 10-mal geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Also die Israeliten haben also nicht nur einmal an Gott gezweifelt und ihn geprüft, sondern hier heißt es 10-mal. Und haben nicht auf seine Stimme gehört. Und unterm Strich heißt es, sie haben mich verachtet, sagt der Herr. Also dieses Zweifeln, dieses Unglauben, dieses Gott nicht glauben, heißt unterm Strich Gott verachten. Und das ist nicht angenehm, das ist nicht schön für Gott, für unseren himmlischen Papa, der es immer so gut meint mit den Menschen, den zu verachten, ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht schön. Also, das soll man nicht tun. Aber eben in Kaleb und in Josua war ein anderer Geist, ein Geist des Glaubens. Zum Beispiel hier sagt Gott weiter im Vers 24, aber mein Knecht Kaleb, ja, er hat ihn herausgehoben, mein Knecht, mein Diener Kaleb. Dann ist eingefügt, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist. Ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Aber ihr, niemals sollt ihr in das Land kommen, in dem ich euch wohnen zu lassen, geschworen habe, außer Kaleb, dem Sohn des Jephunne, und Josua, dem Sohn des Nun. Aber Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephunne, blieben am Leben von jenen Männern, die ausgezogen waren, um das Land auszukundschaften. Also sehen wir, der Geist des Glaubens hat sie am Leben erhalten. Gott hat ihnen Gnade zukommen lassen. Die Zweifler, die ihn verachtet haben, sind in der Wüste gefallen. Sie sind gestorben. Sie kommen nicht in dieses gesegnete Land hinein, das sie eigentlich die 40 Jahre lang haben hätten können. Also, daraus soll man was lernen. Und was lernen wir daraus? Vertraue nicht auf deine natürlichen Sinne und höre nicht auf die Gerüchteküche Satans. Ja, die natürlichen Sinne, die sagen dir oft ganz was anderes, als das Wort Gottes sagt. Und der Mensch ist jetzt dummerweise so geprägt, dass er ganz hellhörig ist auf das, was er hört und was er sieht und was er spürt und was er fühlt. Und da müssen wir umdenken. Aber der Geist des Glaubens, wenn er aufsteht, dann vertraut er voll und ganz auf Gott und auf das, was seine Zusage ist. Und die Gerüchteküche Satans, der soll man doch gleich überhaupt nicht anbeißen. Weil das ist dann das Nächste, wenn du anfängst zu zweifeln, dann ist der Satan-Gewehr bei Fuß und bauscht die Dinge groß auf und erfindet noch ein bisschen Dinge dazu, was dann auch immer noch passieren könnte und was noch folgen könnte und tralala. Und er macht ja aus der kleinen Mücke einen großen Elefanten, wie man so schön sagt. Und der Geist des Glaubens kann das verhindern oder zumindest abwehren, dass diese Gerüchteküche Satans immer wieder mal an deiner Türe da oben anklopft, ist normal, weil es einfach ein gemeiner Bursche ist. Aber wenn der Geist des Glaubens in dir lebendig ist, dann wird es einfach nicht Fuß fassen können. Weil diese Ängste und dieser Unglaube verhindern dann Gebetserhörungen und dann kommst du natürlich in den Abwärtsstrudel. Ja, siehst du, hilft ja nichts, der Herr tut ja nichts. Und das sollen wir damit abwehren. Weil wenn du was im Glauben ergriffen hast, aus der Schrift, aus dem Wort Gottes, eine Verheißung oder ein direktes Rema-Wort von Gott, dann musst du damit kalkulieren und rechnen, dass Widerstände kommen, dass Zweifel in den Gedanken auftauchen, feurige Pfeile des Bösen auf dich losgeschickt werden, dass schlechte Umstände plötzlich auftauchen, die deinen Glauben wieder ganz klein machen wollen und falsche Sichtweisen, die dich in den Unglauben bringen wollen. Dann kommen Menschen, die dir widersprechen und sagen, das kannst du nicht machen, das geht doch nicht, das ist doch nicht so. Oder religiöse Leute, religiöse Gläubige mit ihrem ganzen Sauerteig. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man sich ein bisschen fernhält von den religiösen Leuten, weil die können sonst nichts wie den Sauerteig verbreiten, wie eine Giftspritze. Also solche Sorgen, Überlegungen und Vernunftschlüsse widersprechen dem Glauben. Sie widersprechen dem Wort Gottes und seinen Wahrheiten. Es sind wie schlechte Kundschafterberichte, was da alles ist und wie stark der Feind ist und was alles passieren wird. Also musst aufpassen, weil jetzt ist ja wieder Jahreswechsel. Da wird ja jetzt wieder christliche Orakel angeschmissen. Ja, in YouTube und überall. Jeder Prediger meint, er muss jetzt wieder prophetisches Wort für 2023 in den Umlauf geben. Da bin ich ganz unglücklich mit dem Zeug, weil es ist jetzt das Gleiche. Und es ist nicht unsere Sache, irgendwie für einen weltlichen Kalender irgendwas von Gott zu empfangen. Weil wenn Gott durch Propheten was spricht, spricht er. Und nicht erst gerade zum Jahreswechsel. Und wenn du das einmal überprüfst, was so in den letzten Jahren so alles gesprochen wurde und was dann tatsächlich daraus geworden ist, dann kannst du es selber feststellen. Also das ist eher ein Orakel oder eine Wahrsagerei als wie eine Prophetie Gottes. Und das ist ein heißes Eisen, das kann jemanden schon ziemlich teuer zu stehen kommen, sage ich jetzt einmal. Also das lassen wir, auf das gehen wir nicht ein. Wir vertrauen auf das Wort Gottes, das ewig ist und nicht bloß für 2023. Und dann sind sie in der Regel, was alles Schlimmes kommt. Ja, diese Angstprediger, lasst mir das hat mit dem Reich Gottes nichts zu tun. Okay, also wenn schlechte Kundschafterberichte kommen sozusagen, die dir den Glauben wieder madig machen wollen, dann höre nicht zu. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, wie 1. Timotheus 6,12 und sagt, und bleib feststehen auf dem Wort Gottes, auf der Verheißung, die du bekommen hast. Und wie gesagt, beiß den schlechten Nachrichten den Zweifel nicht an und nimm dein verheißenes Land im Glauben ein und damit besiegst du die Riesen, nenne ich es jetzt auch einmal, die Riesen des Zweifels und des Unglaubens und du wirst siegreich sein, weil Gott ist mit dir, wenn du ein Glaubender bist. Aber so muss dein Glaube auf ein Rema-Wort Gottes gegründet sein. Ja, nicht auf ein Wort oder eine Meinung und eine Erfahrung von anderen Menschen oder auch deine eigene Erfahrung, weil es ist nicht immer gleich. Ja, es kann einmal so sein und einmal so. Und Gott geht mit einem diesen Weg und mit einem anderen einen ganz anderen Weg. Man kann das nicht einfach bloß so nachmachen, wie die anderen das machen. Das geht meistens in die Hose. Genauso wie die Israeliten damals, als ihnen Mose das alles gesagt hatte, was Gott sagte, dann jetzt plötzlich, wir ziehen hinauf, wir, wir schlagen jetzt die Leute dort, wir nehmen das Land ein. Und Mose hat ihnen gesagt, nein, mach das schon wieder falsch. Gott hat gesagt, ihr kriegt das nicht, das ist Schluss, das ist vorbei. Und was haben sie getan? Hinaufgezogen sind sie und vernichtend sind sie geschlagen worden, weil sie wieder nicht auf Gottes Wort gehört haben. Und dem ist es für uns so wichtig, das Wort Gottes zu kennen, dieses Logos, das geschriebene Wort Gottes und dann speziell auch dieses Rema, wo Gott direkt zu dir spricht oder dir ein geschriebenes Wort plötzlich groß macht, dass du weißt, aha, das ist jetzt Gottes Wille und Gottes Plan für mich. Und so ein Wort Gottes, so ein Rema-Wort bekommst du eigentlich nur durch intensive Gemeinschaft, Beziehung mit dem Herrn und mit einem Suchen dann auch natürlich. Ja, du musst dann Gott suchen und das Wort Gottes für bestimmte Situationen suchen, dann kannst du auch was empfangen. Das ist auch ein Glaubensakt. Eine Verheißung aus der Bibel zu suchen, oder weil du sie weißt halt und im Verstand erfasst hast, das ist gut. Und wenn sie in deine Situation passt, ist noch besser. Aber trotzdem sollst du mit diesem Wort aus der Bibel dann zum Herrn gehen und praktisch ihn fragen, ist jetzt das Wort für mich von dir, ist es dein Wille in der Situation? Und dann bist du auf der sicheren Seite. Solange es bloß nicht, weil es halt da steht, ist nicht unbedingt immer genau der Wille jetzt für dich, weil es gibt ja viele andere Worte in der Schrift, die vielleicht was anderes sagen. Darum ist es einfach existenziell wichtig für einen Glaubenden, in der Gemeinschaft mit Gott zu kommunizieren, sage ich jetzt einmal. Das gehört dazu, das ist eine ganz wichtige Sache. Und so kann sich auch der Glaube in dir entwickeln, kann wach sein, erweckt sein, Gottes Wort, Gottes Reden zu hören und zu verstehen, das ganz individuell ist. Manchmal spricht er in Worten, manchmal in Bildern, manchmal in Eindrücken, manchmal durch andere Menschen, manchmal durch einen Umstand und meistens durch die Schrift. Ja. Und wer die Schrift missachtet, wird nicht leicht auch das Glück haben, dass Gott zu ihm redet. Das ist immer das Erste. Okay, also beschäftige dich mit dem Wort Gottes, mit den Schriften, vor allem den Neutestamentlichen, damit du Gottes Willen immer mehr erkennen kannst. Aber es muss in die Beziehung mit Gott münden. Das Wissen aus der Bibel, das Wissen aus Büchern und Predigen, das ist alles gut. Aber das allein ist es noch nicht. Das muss dann deinen nächsten Schritt anstoßen in die Gemeinschaft mit dem himmlischen Papa, in die Gemeinschaft mit Jesus, in diese Beziehung hinein. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Das muss eigentlich ein Mensch erst erfahren und learning by doing sozusagen. Und dann gibt es nichts mehr zu sagen. Wenn du da mal in diese Beziehung hineinkommst immer mehr, dann weißt du, von was ich rede und wie es geht. Wie gesagt, der Glaube muss über die verstandesmäßige Zustimmung und das biblische Wissen hinausgehen. Das ist wichtig, weil nur so wird der Geist des Glaubens erweckt und freigesetzt. Das Wissen alleine ist es noch nicht. Aber der Herzensglaube, wenn sich mit dem Wort Gottes verbindet, dann fängt er an, aktiv zu werden, dann bewegt sich was. Weil der Buchstabe selber, der bewegt ja noch nichts. Aber wenn es der Geist lebendig macht, das Ganze, dann kommt auch Kraft hinzu, dann kommt auch Gottes Wirken hinzu und so funktioniert es. Ich habe da die Stelle Hebräer 4, 2 und 3 herausgeschrieben, weil die habe ich schon öfter mal gehabt. Und das ist wichtig zu wissen, da bezieht er sich nämlich auch auf die Israeliten damals. Und das heißt hier, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, wie auch jenen. Also denen ist die gute Botschaft, das gute Land verheißen worden. Und dann heißt es, das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, es sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Also es muss sich das Wort Gottes mit dem Glauben verbinden. Nicht sagen, oh, da sind aber die Riesen, oh, da sind aber Riesenprobleme, oh, das ist ja unmöglich, das geht ja überhaupt nicht. Das ist nicht Glaube, das ist Zweifel pur. Aber wenn Gott dir etwas verspricht und Gott treu ist, wie wir auch wissen, dann wird sein Wort in Erfüllung gehen, vorausgesetzt, dass du es auch im Glauben festhältst und auch bekennst. Der Glaube überwindet nämlich die Begrenzungen der natürlichen Welt. Die natürliche Welt ist begrenzt. Da gibt es viele Dinge, wo man sagt, es geht halt einfach nicht, rein physikalisch unmöglich oder aus sonstigen Gründen unmöglich. Ja, da kannst du auch so sagen, ja, da kommen wir ja um, da sind Kannibalen und da sind Riesen. Oder der Arzt, der Professor hat gesagt, da habe ich keine Chance, da muss ich sterben. Ja, das sind die Aussagen, die schlechten Berichte der Kundschafter, auf die man nicht hören soll. Der Glaube aber, der kann die geistliche Welt kontaktieren, die himmlische Welt. Der Glaube kontaktiert Gottes Welt, Gottes Kraft. Der Glaube zapft bei Gott an. Und bei Gott, wissen wir ja, gibt es kein Unmöglich. 1. Johannes 5, 4 und 5 sagt uns, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und wenn du aus Gott geboren bist, wenn du wiedergeboren bist, hast du die Möglichkeit, die Begrenzung der Welt zu überwinden und die Übernatürlichkeit freizusetzen. Und er schreibt hier weiter, und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Ja, unser Glaube ist es. Der Glaube ist eine ganz wichtige Sache. Der Glaube überwindet die Begrenzungen der Welt. Der Glaube greift auf die übernatürliche Welt zu, um die Dinge ins Lot zu bringen, die Segnungen hervorzubringen, die in den Schriften verheißen sind. Darum sollen wir diesen Geist des Glaubens, der ja in uns ist, auch entwickeln und freisetzen. Bei Gott gibt es eben keine unmöglichen Begrenzungen. Bei Gott ist alles möglich, sagt Jesus ganz klipp und klar in Matthäus 19, 26. Bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Das ist wichtig zu wissen. Dann wird den unmöglichen Begrenzungen schon mal der Boden unter den Füßen weggezogen. Dann kann dein Glaube schon mal wieder aufatmen, wenn er weiß, es ist bei Gott alles möglich. Und dem Glaubenden, der seinen Geist des Glaubens freigesetzt hat, der auf der geistlichen Ebene zu Hause ist, dem ist auch alles möglich. Das müssen wir dann mit in Betracht ziehen. Die meisten sind bloß in der Position, ja, wenn Gott es tut, ist gut, und wenn er es nicht tut, kann man nichts machen. Das ist ein ganz übler Gedankengang. Das ist nicht die richtige Sichtweise für einen reiferen Christen, sage ich mal. Das ist für einen Babychristen eine Sichtweise, ist es okay. Jesus hat gesagt in Markus 9, 23, dem Glaubenden ist alles möglich. Sehen wir? Dem Glaubenden ist alles möglich. Und da Jesus nicht gelogen hat, muss es so sein. Aber pass auf, Jesus hat nicht gesagt, mir ist alles möglich. Er hat gesagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Und das ist wichtig zu wissen. Weil wenn er gesagt hat, mir ist alles möglich, dann kann man sagen, ja okay, da war Jesus, war der Sohn Gottes, dem ist natürlich alles möglich. Aber er sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Und der Glaubende ist der, der den Geist des Glaubens freigesetzt hat. Dem ist alles möglich. So soll man wir das lernen, deshalb soll man nicht mehr Sklaven der Welt sein, unter diesen Begrenzungen, unter diesen Unmöglichkeiten versklavt sein, sondern wir sollen die Herren über die Welt sein. Das hört sich jetzt ein bisschen hochmütig an, aber es ist Gottes Absicht im neuen Bund. Gottes Absicht ist, dass seine Söhne offenbar werden. Kannst du in Römer 8, 19 nachlesen, die ganze Schöpfung wartet schon drauf. Seit 2000 Jahren wartet die Schöpfung schon auf die Freisetzung der Söhne Gottes, auf die, die im Glauben die Welt überwinden, die im Glauben Herren über die Welt sind, die dann sagen, was Sache ist, wo es lang geht, und nicht mehr der Satan und dessen Mächte oder Menschen, die ihm hörig sind. Und es ist höchste Zeit, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Und der Glaube ist das Mittel dazu. Der Glaube setzt die Herrlichkeit Gottes frei. Sonst soll nichts unmöglich sein, sagt Jesus. Und zu Martha hat der Herr gesagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Das ist eine ganz harte Aussage eigentlich zu Martha. Aber es ist die Wahrheit. Martha, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Also siehst du, wir haben noch allerhand zu trainieren an unserem Glauben, damit wir die Herrlichkeit Gottes noch viel mehr erleben als bisher. Also, ihr werdet alle schon oft in der Bibel gelesen haben und vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass bei allen übernatürlichen Ereignissen Glauben im Spiel war. Ich hoffe, dass euch das aufgefallen ist. Aber daraus müssen wir was lernen. Das heißt, es ist immer Glaube notwendig. Glaube ist die Währung im geistlichen Bereich. Ja, wenn keine Währung da ist, wenn kein Zahlmittel da ist, passiert nichts. Wenn aber der Glaube da ist, kann alles passieren. Deshalb entwickeln wir einen Geist des Glaubens, so wie Kaleb, Josua und eben die anderen Glaubenshelden in der Bibel, wie sie zum Beispiel in Hebräer Kapitel 11 beschrieben sind. Also nicht so machen, wie es viele Christen machen. Sie leben eigentlich ihr Leben genauso wie die Leute in der Welt und all diesen Schwierigkeiten und Begrenzungen suchen eigentlich Gott nicht persönlich, sind bloß so, naja, religiös ein bisschen, machen ein bisschen der Bibel, lese, weil es vorgeschrieben ist sozusagen und trainieren ihren Glauben nicht und trainieren ihren Geist nicht und sagen eigentlich, naja, Gott wird schon wissen, wann er etwas tun soll. Er wird schon wissen, wie er mich segnen soll oder auch nicht. Es ist irgendwie so ein bisschen so ein Glaube ins Blaue hinein. So nichts Gewisses weiß man nicht. Ja, Gott ist irgendwo da oben, ganz weit weg und er wird schon wissen. Ja, Gott vertrauen ist ja okay. Aber Gott vertrauen heißt seinem Wort vertrauen, was er zugesagt hat. Was er einfach gesagt hat zu glauben. Das ist das, was Gott gefällt. Nicht so das, naja, irgendwas wird er schon. Und Gott gefällt es, wenn Menschen ihm glauben. Ja, wenn sie ihm nicht glauben oder anzweifeln, ist er eigentlich mehr betrübt. Ja, wenn du ihn gar nicht suchst in der Situation und immer bloß dein Ding machst, na, dann schaut er dir halt zu, wie du es machst. Wenn du ihn aber an erste Stelle setzt und ihn suchst in den Angelegenheiten und sein Wort, seine Verheißung in der Angelegenheit, sein Rema-Wort und ihn mit einbeziehst, dann ist Gott Gewehr bei Fuß. Dann freut er sich, weil Gott ist ein Gott des Glaubens. Na, es geht nicht, ob du jetzt die Gebote übertrittst oder genau einhältst. Das ist im Neuen Bund nicht mehr das Thema. Ob du ihm glaubst oder nicht, das ist das Thema. Ich habe den Beweis aus Römer 4, 5. Da heißt es, dem dagegen, der nicht Werke tut, also nicht Gesetzeswerke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Sehen wir ganz klar, um was es geht. Nicht um Werke. Es geht um den Glauben und dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist so eine tolle Aussage. Mein Glaube wird mir zur Gerechtigkeit gerechnet. Obwohl ich nicht perfekt bin, werde ich gerecht gesprochen, weil Gott gesagt hat, okay, du hast mir geglaubt, jetzt bist du gerecht. Genauso gerecht wie Jesus. Eine wunderbare Sache. Die Sünden sind ausgelöscht, beseitigt. Halleluja. 100% auf Jesus sein Opfer vertrauen, gibt dir auch 100% Gerechtigkeit. Gott hat dich gerecht gesprochen. Nicht deine Werke haben dich gerecht gesprochen, weil da hättest du keine Chance, sondern der Glaube an sein Werk am Kreuz hat dich gerecht gesprochen. Wenn du wirklich glaubst, dass Jesus das getan hat. Ein ehrlicher Glaube muss es sein. Aufrechter, einfacher, echter Glaube. Weil wenn du das tust, wenn ein Mensch dem Wort Gottes Glauben entgegenbringt, dann bringt er ihm eine gewisse Wertschätzung entgegen. Ja, er schätzt das Wort und er schätzt Gott, er schätzt Jesus hoch. Ja, eine Wertschätzung gegenüber ist ganz eine feine Sache. Und wenn der Mensch das tut, wird Gott auch den Glauben des Menschen ehren und wertschätzen. Weil Gott liebt Menschen, die glauben. Gott liebt diesen Glauben. Gott liebt es, wenn Menschen sein Wort mehr wertschätzen als das Wissen der Welt, das Wissen der Wissenschaftler, das Wissen der Ärzte, das Wissen, das eigene Wissen im Kopf, wo viele meinen, wie schlau da sie sind, weil sie vielleicht studiert haben oder ein Buch gelesen haben. Ist alles recht und gut, aber das Wort Gottes, Gott selbst, ist viel höher. Und ihn, diese Wertschätzung entgegenzubringen durch Glauben an sein Wort, das ehrt ihn ungemein. Und dann dreht sich der Spieß und dann wird Gott sein Wort ehren, das du glaubst. Ja, er wird dich, deinen Glauben ehren und er wird das, was das Wort sagt, in deinem Leben auch ausführen. Wenn du dich mit Gottes Wort beschäftigst, Das ist auch eine gewisse Wertschätzung dem Wort gegenüber. Wenn du die ganze Woche nicht in die Bibel reinschaust oder dementsprechend Predigt der Lehre hörst oder liest, das dich eigentlich gar nicht so richtig interessiert, dann ist das nicht eine Wertschätzung. Wenn du aber das wertschätzt und dann auch suchst und drin forschst und ihm glaubst, was du da liest und das auch aussprichst und bekennst, dann ist das richtige Ehre für unseren himmlischen Papa und für Jesus. Und er wird sein Wort ehren und er wird es in deinem Leben zustande bringen. Und jetzt kommen wir da ein bisschen in den Bereich der Praxis. Und ich sage mal, fang als erstes mit den Wahrheiten des Evangeliums an. So ist es am besten, weil das sind die grundlegenden Dinge der Wahrheiten des Evangeliums. Da brauchst du jetzt nicht gleich ein riesen Rema-Wort, weil das sind diese fixen Wahrheiten, die für jeden Glaubenden gültig sind. Aber wenn du dann speziell für eine Sache eine Verheißung brauchst, ein Rema-Wort brauchst, dann ist das der nächste Schritt. Aber fangen wir erst einmal mit den Wahrheiten des Evangeliums an, dass aus der verstandesmäßigen Zustimmung, die ja wahrscheinlich eher jeder hat, ein echter Herzensglaube wird, dass sich da ein Herzensglaube daraus entwickelt und dass du ja, das einfach nicht bloß das einmal liest und einmal gehört hast und in Ordner XYZ da hinten rechts ablegst und wieder vergisst. Nein, es soll lebendig werden in dir, dann wird es ein Herzensglauben. Also nicht bloß lesen, sondern dir Zeit nehmen, über diese Dinge nachzudenken, meditieren und auch aussprechen, ein bisschen so vor dich hin murmeln, immer wieder, ja, wie ein Wiederkäuer, immer wieder durchdenken, immer wieder den Herrn preisen für diese Dinge. Dann wird's lebendig, dann, weil der Herr sieht dein Herz. Und wenn dein Herz anfängt, ja, zu brodeln, ja, lebendig zu werden, sich zu bewegen, dann geht im Himmel eine rote Lampe an. Hey, da ist einer, der glaubt. Hallo, jetzt legen wir los. Ja, die Lampe musst du zum Glühen bringen oben. Okay, und da kannst du zum Beispiel anfangen mit dem Evangelium und sagen, und drüber nachdenken und bekennen und von hinten nach vorne und von vorne nach hinten. Zum Beispiel so, Jesus hat ein perfektes Opfer gebracht. Sein makelloses Fleisch und sein sündloses Blut hat er für mich dargebracht und mich damit ein für alle Mal vollkommen gemacht. Und sagst du ganz bewusst, ich glaube das mit meinem ganzen Herzen und es wird mir zur Gerechtigkeit gerechnet. Und ja, jetzt nicht bloß, jetzt haben wir den Satz gut fertig, machen wir den nächsten, sondern über einen solchen Satz vielleicht einmal 5 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde nachdenken, bearbeiten, etwas dazu hineininterpretieren, was richtig ist, und es lebendig machen, dann fängt es an, in deinem Herzen Feuer zu fangen, zu brodeln, ja, die Lampe im Himmel einzuschalten und sozusagen, hey, da ist einer, der fängt an zu glauben, jetzt müssen wir uns bereit machen, da können wir was machen mit dem. Du kannst auch dann weiter tun, zum Beispiel, Jesus trug alle meine Sünden und die Strafe dafür an seinem Leib ans Kreuz, damit ich Versöhnung und Frieden mit Gott habe. Er hat auch Adams Sünde gesühnt und von mir weggenommen. Also diese Aussage, ich habe Versöhnung mit Gott und Frieden mit Gott, das ist eine gigantische Aussage. Also Gott hat nicht irgendwo den langen Stock in der Hand und schaut gerade, wenn du mal ein bisschen was falsch machst und dann bing, eine auf den Kopf. Du bist versöhnt mit Gott, es steht nichts mehr dazwischen. Du hast Frieden mit Gott, die Strafe für deine Sünden hat ein anderer getragen. Also kannst du über solche Evangeliums grundlegende Tatsachen nachdenken, meditieren, bearbeiten, in dein Herz hineinschreiben, dass es lebendig wird. Ja, wie gesagt, dass aus der verstandesmäßigen Zustimmung, diesem Verstandesglauben, ein echter, lebendiger Herzensglauben wird. Du kannst es auch mit der Aussage machen, vor allem dann, wenn du mit Krankheiten Schwierigkeiten hast, dass du darüber nachdenkst, dass Jesus alle deine Krankheiten, Leiden, Gebrechen, Schwachheiten und Schmerzen getragen hat und dass du durch seine Wunden heil geworden bist oder dass durch seine Wunden kannst du geheilt werden, wenn du es noch nicht sehen kannst im Geist, dass du geheilt bist, dann egal. Aber diese Aussage, dass Jesus das bereits getragen hat oder du kannst es auch so sehen, Gerade jetzt am Kreuz, weil in der geistlichen Welt gibt es ja nicht unseren Kalender, jetzt am Kreuz trägt Jesus gerade meine Leiden, meine Krankheit, genau diese, die ich da jetzt habe. Und so wird es immer mehr lebendig und so wird der Herr sein Wort ehren und es wird Heilung nach und nach geschehen oder vielleicht auch ein Heilungswunder. Ist ja dann egal, Hauptsache es geht was, weil das Wort plötzlich zum Leben erweckt wird in deinem Herzen, in deinem Geist. Der Geist des Glaubens wird angefacht. Wenn du finanzielle Schwierigkeiten hast, das Evangelium deckt eigentlich alles ab, dann kannst du diesen Vers nehmen, wo du sagst, Jesus ist für mich zur Armut geworden, damit ich durch seine Armut reich und gesegnet werde. Durch ihn habe ich den Segen von Abraham geerbt, zum Beispiel. Ne? Oder Jesus wurde für mich zum Fluch, damit der Fluch des Gesetzes mich nicht mehr erreicht, sondern der Segen Abrahams auf mir bleibt. Das sind jetzt Sätze, die sind auf 10 Sekunden gelesen, aber dann haben sie noch nicht viel bewirkt. Aber wenn du dich mit diesen Sätzen beschäftigst und die in deinem Herzen rundum drehst und ja, das lebendig wird, dann kommt Leben hinein in die Sache. Dann werden sich diese Dinge auch erfüllen, weil sonst sind wir immer bloß nicht mehr wie die ganzen Religiösen auch. Es muss sich da was bewegen. Da haben wir da noch mehrere solche Möglichkeiten. Ich lese mir einfach vor. Zum Beispiel, Jesus hat alle Mächte der Finsternis auf sich aufs Kreuz gezogen. Deshalb müssen alle dämonischen Mächte und deren Werke von mir verschwinden. Ich bin freigekauft, erlöst aus dem Machtbereich der Finsternis. Oder Jesus hat mir durch seinen Namen Zugang zum Vater im Himmel gegeben. Also Jesus hat mir durch seinen Namen Zugang zum Vater im Himmel gegeben, damit ich jederzeit im Gebet bitten und empfangen kann. Auch so ein Vers, da kann man lange drüber nachdenken und meditieren und die anderen Gebetsschriftstellen, die wir so kennen, mit hineinnehmen. Und dann fängt der Glaube das auf und nimmt es auf und wird einfach wieder erweckt. Was könnte man noch sagen? Jesus ist der Herr in meinem Leben. Er regiert mich. Er führt mich. Er ist mein Hirte. Er sitzt auf dem Thron. Er ist mein König. Und wenn Jesus dein König ist, dann regiert er auch in deinem Leben. Aber du musst es festmachen und glauben und auch aussprechen. Dann kannst du auch sagen, Jesus ist mein Freund. Ja, und Gott ist mein Vater, der mich liebt. Das sind alles solche Glaubensaussagen, die man da bearbeiten soll im Herzen. Das sind so ja, die Basics. Und wenn die Basics einmal richtig sitzen, dann sind die anderen Dinge im Glauben, Verheißungen zu nehmen, gar nicht so schwer. Aber wenn du nicht sicher bist, dass Jesus dein Freund ist und dass Gott dein himmlischer Papa ist, der dich liebt, dann haben wir die anderen Verheißungen schon keinen guten Stand, dann tun sie das schwer, dass sie sich erfüllen, weil der Zweifel ganz leichten Zugang hat und meint, Gott gibt dir das und das nicht, weil du das und das falsch gemacht hast und weil du der und der bloß bist und so weiter und so fort. Da ist ja dann der Teufel verdammt erfinderisch und so soll es eigentlich nicht sein. Und wenn die Basics in deinem Herzen so fest verankert sind wie eingebrannt, dann kann das alles, was andere Verheißungen sind, wo du vielleicht schon lange dran betest und nichts geworden ist, sich auch relativ schnell erfüllen. Also mach es so, ich schicke euch einmal diese paar Verse, die ich jetzt da geschrieben habe, noch per WhatsApp und per E-Mail, weil es nicht schlecht ist, wenn man ein bisschen einen Anhaltspunkt hat. Aber bleib nicht dann bloß bei den meinen Worten, sondern fang an, das selber für dich zu bearbeiten. Und mach's lebendig, nimm dir Zeit. Das ist das Wichtigste, nimm dir Zeit dafür. Jeder hat gleich viel Zeit. Und wo du deine Zeit vertrödelst mit irgendeinem anderen Zeug, das geht dir dann da wieder ab. Und vieles andere ist Krampf und bringt keine gute Frucht in deinem Leben. Also es ist wert, dich mit diesen Dingen des Evangeliums zu beschäftigen. Wenn du übernatürliche Ergebnisse haben willst, bleibt dir nichts anderes übrig, als dich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Die Schrift sagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes Christi, also aus der Verkündigung des Evangeliums. Und wenn du dich mit dem Evangelium beschäftigst, wird auch Glaube entstehen. Ich habe einmal von einem gelesen, der hat gesagt, das ist, wenn man wortwörtlich übersetzt, dann kommt es vom intensiven Hören des Wortes Gottes. Nicht vom oberflächlichen Hören. Ja, jetzt hören wir es mal ein bisschen an, schmeiß einmal eine CD rein, lass die Bibel so nebenbei laufen. Das ist kein intensives Hören. Ein intensives Hören ist Lesen, drüber nachdenken, was bedeutet das, gilt das für mich? Ja, es ist für mich, ich nehme es an, auch aussprechen, das ist intensives Hören von Gottes Wort. Und damit konfrontierst du in deinem Herzen Ebenen des Unglaubens und des Zweifels, vielleicht auch Ebenen der Gesetzlichkeit, und die Lügen, die der Satan in dein Herz gesät hat, die werden konfrontiert, wenn du das tust. Du musst davon ausgehen, wenn du sowas machst, dass plötzlich ja, was ganz anderes plötzlich aus deinem Herzen auftaucht, was du gar nicht meinst, das hast du ja gar nicht reingesät oder so. Aber das ist gut, weil dann kannst du es konfrontieren mit der Wahrheit. Und dann wird dein Herz damit gewaschen im Wasserbad des Wortes, sagt die Bibel. Und dieses Wasserbad reinigt dein Herz und es gibt dem Geist des Glaubens Raum und der Glaube kann sich entfalten und entwickeln und Verheißungen können sich verwurzeln. Und das Wort von Jesus sagt ja, dass das Wort, wenn es verwurzelt, Frucht bringt, 30, 60, 100-fältige Frucht, hat Jesus gesagt. Und da müssen Dinge ausgelöscht, ausgemerzt werden, die dein Herz bisher in Beschlag genommen haben. Diese Worte des Evangeliums bringen Licht hinein und wo Licht hineinkommt, wird die Finsternis vertrieben und damit auch deren Lügen, deren Werke und deren Saatgut wird beseitigt. Also so entsteht der Geist des Glaubens in dir und dieser Geist des Glaubens muss die Oberhand bekommen. Dann ist das, wenn Schwierigkeiten auftauchen, das Erste, dass du sagst, ob, nee, es steht geschrieben. Das lasse ich jetzt gar nicht gelten. Ich bin der Herr über diese Dinge und du sprichst und es geschieht, was du sagst. Nicht, was der Teufel sagt oder tut, nicht, was sonst irgendwie die natürlichen Umstände dir vormachen. Du musst dann wissen, durch Glauben bist du in einen Herrschaftsbereich hineingegangen und dann hast du die Oberhand über diese Dinge und dann muss geschehen, was du sagst. Ja, das ist das, was Jesus gesagt hat. Wer glaubt, das geschieht, was er sagt, der wird es werden. Ja, das wird dann oft mal gelesen, ja, schön, wird einmal ausprobiert, ja, hat nicht funktioniert, dann lassen wir es einmal so stehen, lesen wir was anderes. Aber da kommt nichts dabei raus. Auch wenn es nicht gleich funktioniert. Das sehen wir, am Glauben muss gefeilt werden, am Glauben muss trainiert werden, der Glaube muss ernährt werden und früher oder später wird geschehen, was du sagst. Wenn du deiner Position in Christus immer mehr bewusst wirst, wer du in ihm bist und was du mit seinem Namen alles anstellen kannst, dann müssen die Dinge geschehen, die du sagst und nicht, was sonst irgendwer sagt. Also, sei wie Kaleb mit einem anderen Geist, mit einem Geist des Glaubens. Sei nicht wie die Kundschafter, die von den anderen 10 Stämmen, oh, das geht nicht, oh, wir kommen um, oh, wären wir doch in Ägypten geblieben. Ah, hätten wir doch das nicht getan mit dem Jesus, mit dem Glauben da. Jetzt haben wir sozusagen in der Sekte geraten, wie manche behaupten. Wären wir doch gleich katholisch geblieben oder so. Nein, wir haben den richtigen Schritt gemacht. Wir sind vom Tod zum Leben gegangen, zum ewigen Leben, zum lebendigen Gott. Okay, jetzt höre ich auf. Die Zeit ist eh schon wieder ziemlich abgelaufen.